Ab dem 6., 7. und 8. Jahrhundert bilden sich aus dem Zusammenschluss dieser Stämme 4 große Königreiche heraus. An der Ostküste das Reich Sakalava, an der Westküste das Reich Betsimisaraka und in den Bergen die 2 Königreiche Betsilevo und Merina. Man könnte die Bergkönigreiche als Zentrum und die Küstenreiche als Peripherie bezeichnen, da die Kolonialisierung ihren Ausgangspunkt im Zentrum genommen hat. Die Königreiche besitzen eine patriarchalische Struktur. Jede Entscheidung, die die Gemeinschaft als Ganzes betrifft, soziale Organisation, Verteidigung, Wirtschaft, liegt in den Händen der Alten. Diese berufen sich auf die Tradition, vor allem auf mündlich überlieferte Gesetze. Nicht nur diese Gesetze, sondern auch die Machtausübung wird von Mund zu Mund weitergegeben. Man nennt dies Lowan, Sowina, oder wörtlich übersetzt das Erbe des alten Mundes für das junge Ohr. Das Wirtschaftssystem der Königreiche im Landesinneren unterscheidet sich jedoch von dem der Küstenreiche. Die Wirtschaft der Peripherie ist eine Form von Urkommunismus. Man ernährt sich von der Jagd, vom Fischfang und vom Sammeln. Unter diesen Umständen entwickelt sich weder der Ackerbau noch die Haltung von Haustieren. Hingegen fördern die vorbeifahrenden Handelsschiffe ein reges Tauschgeschäft und begünstigen die Entstehung einer neuen Form von Konsumindustrie, Alkoholbrennerei.
Das Wirtschaftssystem im Berggebiet entwickelte sich gerade umgekehrt. Die zerfurchte Geländeform und die maßlose Waldrodung, aus Angst vor dem Wald legen die Menschen auch absichtlich Brände, zwangen die Menschen, mit dem Boden zu arbeiten. Das ausgeklügelte Bewässerungssystem der Merina mit Hilfe von Dämmen grenzt ans Fantastische. Im Betsileo-Gebiet wurden ganze Berge in Treppen verwandelt, auf denen man Reis anbaute. Diese wirtschaftliche Organisationsform begünstigte aber gleichzeitig die Zentralisierung der Macht in der Hand des Königs. Er sagte: Das Land und die Menschen gehören mir. Gott hat sie mir gegeben. Während sich entlang des Meeres eine Wirtschaft von Dorfgemeinschaften entwickelte, führte die Wirtschaft in den Bergen zu einer Klassenspaltung. Der König und sein Hof ließen die bäuerliche Bevölkerung ihre Macht spüren, indem sie Militär und religiöse Berater einsetzten. Diese Berater hatten die Aufgabe, die Bevölkerung mit Hilfe von Glauben, Aberglauben und traditionellen Religionen zu manipulieren, wobei Fadi eine wichtige Rolle spielte. Fadi ist ein auf dem Aberglauben begründetes Verbot, das vom König oder von der Sippe erlassen wird, um die Bevölkerung bei gewissen Aktivitäten zu kontrollieren oder einzuschränken. So sind zum Beispiel Wasserquellen, ohne die es keine Pflanzungen gibt, Fadi. Nur der Priester darf diese Quellen nach einer religiösen Zeremonie nutzen. Er allein ist befugt, die Verbote und Tabus innerhalb der landwirtschaftlichen Ordnung aufzuheben. Er spielt den Vermittler zwischen den Geistern und dem Bauer, der diese um eine Erlaubnis ersucht. Musik.
Wir befassen uns etwas ausführlicher mit der Herrschaftsform in den Bergen, weil sie die internen Voraussetzungen der späteren englischen, französischen, im Grunde französisch-englischen Kolonialisierung zu erklären vermögen. Die Kolonialmächte haben sofort erkannt, dass die Merinas als individualistische und stolze Landbesitzer leicht für das Kolonialspiel manipulierbar waren. Die peripheren Reiche dagegen waren durch innere Zwistigkeiten, durch Alkohol und Epidemien, die beide von Piraten eingeschleppt wurden, so geschwächt, dass sie weder die Zeit noch die Kraft fanden, sich zu organisieren.
Das Bergkönigreich hat durch die kriegerische Unterwerfung der anderen Königreiche den Boden für die Kolonialisierung geebnet. Es besaß damals als einziges eine Organisationsform, die es ihm erlaubte, Kriege zu führen. Das 18. Jahrhundert, genauer die Zeit zwischen 1770 und 1810, wurde zum Wendepunkt in der Geschichte Madagaskars. In dieser Periode nämlich fühlte sich ein Merina-König berufen, sein Territorium auszudehnen und im Inneren eine Art madagassischer Kolonialisierung Madagaskars durchzuführen. Es ist das Zeitalter der Merina-Vorherrschaft.
Faha Varatra, trage Zit. Zit, wo der Regen uns regiert und jeden Tag zum Vornherein seinen Sinn verliert. Trage Zit, wo man nicht weiss, ob es Tag oder Nacht ist. Trauer schnürt uns die Kehle zu und verschüttet alle Erinnerungen. Und die Leute verlieren ihre gewöhnliche Fröhlichkeit in der Regenzeit, wo der Regen regiert. Thank you.
die Vorherrschaft der Merinas. Unter den madagassischen Königreichen des 18. Jahrhunderts war das der Merinas das am straffsten durchorganisierte. Bald führte es Kriege, bald schloss es strategische Bündnisse. Der König Andriana Puene Merina, der, auf den das Volk wartete, der als größter König Madagaskars in die Geschichte einging, war vor allem ein großer Stratege. Seine Bündnisstrategie stand der kriegerischen in nichts nach. Man spricht von den 12 Hügeln des Königreiches, denn der König hatte 12 Prinzessinnen aus der Nachbarschaft geheiratet, um seine Grenzen im Osten, im Westen und im Süden abzusichern. Diese 12 Hügel bildeten also eine Art Sicherheitsgürtel um das Kronland. Reisende berichteten dem König damals, dass es noch andere mächtige Reiche gab, die ihren Reichtum schwimmenden Häusern voll weißer Menschen verdankten. Genau in diesem Augenblick wurde der Plan zur Expansion des Merina-Reiches geboren. Die Historiker nennten das Jahr 1810, als der sterbende König seinem Sohn das folgende mündliche Testament anvertraute: Mein Sohn, erkundige dich über diese schwimmenden Häuser und diese weißen Männer und schau zu, dass die Meere zu den Grenzen unserer Reisfelder und unserer Äcker werden. Gesagt, getan.
...1811 empfing der Sohn mit offenen Armen eine englische Delegation. Unter Anleitung der Engländer bildete er seine Soldaten aus und begann einen erbitterten Krieg gegen die anderen Reiche. Die Militärinstrukteure waren Engländer. In den unterworfenen Ländern errichtete er Festungen, von denen aus Gouverneure der Merinas, denen englische Berater zur Seite standen, das Gebiet kontrollierten. Das Kronland der Merinas reichte nun bis zum Meer und öffnete sich dem Außenhandel. Die Wege, die Manufakturartikel, Geschenke an den König, Gewehre und das Evangelium nahmen, waren militärisch gesichert, vom Zentrum nach Westen, vom Zentrum nach Osten und vom Zentrum nach Süden. Die Massaker an den anderen Stämmen lebten in einer kulturellen, gegen die Merinas gerichteten Volkstradition fort, die später ihrerseits von den Franzosen ausgeschlachtet wurde. Sie schürten den Widerstand in den unterworfenen Clans. Es war der Beginn der Stammesfehden.
Im Innern des Merina-Reiches wuchs eine antimilitaristische Auflehnung heran, die in Sprichwörtern zum Ausdruck kam wie Ni Andriana no Matavi an Adi. Der König und sein Hof werden an Kriegen fett. Der ehrgeizige König pflegte sich auf einem 3 Meter hohen Pferd zu zeigen, das ihm die Engländer zum Geschenk überreicht hatten. Das Pferd, es war bis dahin in Madagaskar unbekannt, hatte einen gewichtigen Anteil an der Demoralisierung der Feinde. Beim Anblick des fürstlich ausstaffierten Pferdes ergriffen sie panikartig die Flucht. Bald fand auch die MS, die Missionary Society, die Gunst der königlichen Kaste. Nach offizieller Darstellung beginnt die Christianisierung des Merina-Reiches im Jahre 1830 mit dem ersten Glockenschlag, der eine neue Epoche der Kolonialisierung einläutet. Musik.
die Kolonialisierung. Für die Kolonisatoren war das vordringlichste Problem, mit dem Königshof in Verhandlungen zu treten, um zu Land zu kommen. Die Nachfolger von Ramadan dem Ersten verfolgten eine widersprüchliche Politik, die im Großen und Ganzen darin bestand, den Fremdlingen wechselweise Tür und Tor zu öffnen und sie ihnen dann wieder zu versperren. Der Thronfolger Ramadas massakrierte die Kirche und alle Leute, die sich zivilisiert nannten. Ein späterer König öffnete den Kolonisatoren wieder Tür und Tor und verteilte Landgüter unter sie. Aber egal, ob die Türen gerade zugesperrt waren oder nicht, vollzog sich sichtlich und unaufhaltsam eine doppelte Entwicklung.
Ein kapitalistischer Markt breitete sich aus und verwandelte das wirtschaftliche Gefüge. Die Christianisierung ersetzte die traditionellen Werte schrittweise durch die Werte der Zivilisation.
Die Widersprüche mündeten in einen sozialen Konflikt zwischen dem neuen und dem alten Madagaskar, zwischen Tradition und Moderne, zwischen wild und zivilisiert. Am Beispiel der Moralvorstellungen lassen sich die Konsequenzen der Kolonialisierung aufzeigen. Mit dem Vergleich zwischen der Vorstellung von Gut und Böse in der traditionellen madagassischen Moral und in der jüdisch-christlichen Moral. Der letzteren, die von Schule und Kirche vermittelt wird, liegt eine vertikale Auffassung zugrunde. Das Gute ist der weiße Gott im Himmel, das Böse ist ein schwarzer Teufel unter der Erde in der Hölle. Man hat die Verteufelung in die Gedankenwelt eingeführt, was bedeutet, dass alle Landstriche ohne Schule und Kirche als wild, nicht befriedet und daher teuflisch gelten.
Ein Standardwerk über die koloniale Politik in den Überseeländern stellt fest:
In den Kolonialländern müssen Bedürfnisse geweckt werden, damit wir unser Warenangebot loswerden können.
Die Wandlung der Wertvorstellungen ist also wirtschaftlich und gesellschaftlich begründet. In der traditionellen, gemeinschaftsorientierten Moral ist die Vorstellung von Gut und Böse hingegen horizontal, lebensnah. Das Individuum wird aufgrund seiner Taten für oder gegen die Gemeinschaft beurteilt. Gut ist, ein Glied der Gemeinschaft zu sein, schlecht ist, von ihr ausgeschlossen zu werden. Aber wie reagieren die Madagassen auf all das? In der nächsten Folge werden wir über alle Aspekte des madagassischen Widerstandes gegen den fremden Einfluss und gegen die Gewalt der Kolonialherren sprechen. Auch über den zeitgenössischen Ausdruck dieses Widerstandes und über die Hoffnungen, die er für die Zukunft in sich trägt.
Das war sie also, die erste Folge dieser Sendung «Mahaleo aus Madagaskar». Die Sendung ist realisiert worden von Hannes Lämmler und von Peter Gerber und von der Sabina Gnädinger. Rose, 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 Kelly, Matjawa. Nawo, Nawa, je, no, no, Zimeti, Makati, am Nitano, nein. Die ganze Sendung wird begleitet mit Musik von der Mahaleo. Mahaleo ist die bekannteste Gruppe in Madagaskar. Doch wenn ihr die Musik hört, die sicher sehr eingängig ist, die Musik kommt man im Schallplattengeschäft noch nicht über. Warum? Das kann sich sicher jeder vorstellen. Leute, die in der dritten Welt engagierte Texte machen und Lieder, die finden keinen leichten Eingang in unser Schallplattenbusiness. Missi, zes baza, am nareo, zetadi tuda. Wir haben bereits jetzt angehört, den Titel, wo der Abschluss von dieser ersten Folge sein soll. Die Rose heisst der Titel von dem Lied, wo der Dama singt, Rosie. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit kurz den Text vorlesen auf Deutsch als Übersetzung. Oh Rose, oh Rose, oh Rose, Rose, Rose. Now, now I am now, oh du Rose. Warum bist du so böse? O du Rose, die Rose mit den drei Dornen. O du Rose, du bist ein Bauernmädchen geworden. O du Rose, kleine Rose, du gefällst mir sehr. Aber warum willst du nicht zu uns nach Hause kommen? O du Rose, kleine Feldrose, komm zu uns, nur einen kleinen Augenblick, damit ich dich im Garten pflanzen kann. Sie will nicht zu uns ins Haus kommen, denn wenn sie kommt, wird sie in einer Vase eingefangen. Sie will auch nicht, dass man sie im Garten einpflanzt, weil unser Garten voll chemischen Düngers ist. Euch, die ihr sie pflücken wollt, wird sie nicht einmal einen Blick oder ein Lächeln oder ein Wort schenken. Und gebt Acht auf die Hände, die sie ergreifen wollen. Sie könnte sie stechen. Sie hat schöne Haare, die wie die Feldgräser wachsen. Sie hat schöne Augen, die die verborgenen Dinge erkennen. Hinter der falschen Gegenwärtigkeit des Alltags hat sie eine hübsche Nase, die es versteht, den politischen Wind auszumachen, den sie atmen will. Sie hat ein feines Gehör. Sie hört die wahren Neuigkeiten, die nicht gesagt werden. Sie hat schöne Lippen und sie wagt es, die Wahrheit ganz laut zu sagen, die man sonst nur murmelt. Euch, die ihr sie pflücken wollt, wird sie nicht einmal einen Blick oder einen Lächeln oder ein Wort schenken. Und gebt Acht auf die Hände, die sie ergreifen wollen. Sie könnte sie stechen. Sie hat schöne Brüste, die den schlecht genährten Babys Milch geben können. Sie hat einen wunderbaren Bauch, der denen, die keine Kinder haben, Kinder geben kann. Sie hat schöne Hände, abgehärtet durch die Arbeit am Feld. Sie hat schöne Füße, ganz aufgerissen vom Tau und vom Dreck. Euch, die ihr sie mitnehmen wollt, wird sie keinen Blick, kein Lächeln, kein Wort schenken. Gebt Acht auf Hände, die ihr sie überfallen wollt. Sie könnte euch stechen. Ni tungu ni, ni tungu ni.
ja tungca ma fat fati. Vaki vaki nyandu vomaraina sini futaka yeneza. Amna reu zai tadi tunda. Tim dir tim tik tim tenizwa. Nitana nareu zai tadi hamunu. Tandrem, 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 so de maratawa. Oh, Rose.
Oh, Rose.
Oh, Rose, Rose, Rose. Now, oh, now, I know, no, de masita. Oh, Rose.
Oh, Rose.
Oh, Rose, Rose, Rose. Manana tilu, anak tilu.
Die ganze Sendung ist auch als Kassetten erhältlich. Es langt als Radio zu schreiben.
Tanunai, oh, Rose, 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 Kelly, Anyasa, Aviveti, Veti, Atiam, Nai, Fambule, Kuetia, Tuktani, Titi, Ni, Titi, Ni, Ni, Tanunai, Satia, Refatunga, Anisi, Yagadai, Nawa, Nati, Vazi, Titi, Ni, Titi, Ni, Ni, Tanai, satia ni tukutani naide, misi zezbaza. Amna reo zai tadi tunda. Tim zer tim tik tim tenizwa. Ni tana na reo zai tadi tunda. Tandem 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 so de maratawa. Oh Rose,
oh Rose,
oh Rose, Rose, Rose. Now, oh, now, I am now, no demasia.